Schön, dass du bei uns reinhörst bei Full Stop Forward, dem Podcast für Achtsamkeit und die bewusst andere Perspektive. Wir sind Katrin und Gerhard und freuen uns, dass du wieder dabei bist. Heute geht es ums Thema Rückzugsräume.
Ja, Katrin, Rückzugsräume, das ist ein großes Thema und ich denke auch ein total wichtiges Thema, denn gefühlt haben wir die ganze Zeit irgendwelche schlechten Nachrichten oder Krisen um uns herum und wir sehnen uns eigentlich danach, Luft zu holen, durchzuatmen, einfach mal Zeit für uns zu haben. Und ganz eng damit verbunden ist auch das Thema Grenzen ziehen, Grenzen setzen, Nein sagen können, denn es ist ganz wichtig, dass wir uns einfach einmal behaupten können und auch wieder herausfinden, wer wir sind. Und das sind die Themen eben jetzt genau in dieser wunderbaren Folge. Und wir hoffen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr da selber gerne mitgeht und auch mitfühlt und mitdenkt.
Genau, und bevor es gleich losgeht und wir wie immer zu unserem kurzen Moment der Woche kommen, möchten wir dich, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, auch noch gerne dazu einladen, diese Folge mit deinen Lieblingsmenschen zu teilen. Gerhard, welchen Moment der Woche hast du denn heute für uns mitgebracht?
Ja, ich bin gerade in meinem Moment der Woche, denn ich bin eigentlich auf einem Festival. Jetzt gerade nicht, jetzt bin ich zu Hause und mache mit dir den Podcast, aber bei mir in der Nähe, also ich wohne in der Nähe von München und wenn ich eine Dreiviertelstunde mit dem Auto fahre, dann komme ich auf eine Waldlichtung und dort ist ein ganz wunderbares Metal-Festival, das Bavarian Battle Open Air. Das ist ein Liebhaberfestival, das sind nur etwa 1000 Leute, aber das ist auch ganz angenehm und ich bin jetzt das dritte Jahr dort. Mir macht es Spaß, was wird dort gespielt? Oldschool, Death Metal, Thrash Metal und Black Metal. Jetzt denken sich viele von euch, was erzählt er da? Muss man nicht im Detail wissen, was das alles ist. Es ist Metal, es ist laut, es macht Spaß, kommt immer ein bisschen düster und dunkel daher, ist aber eigentlich etwas, was total gute Laune macht und gefühlt ein kleines Volksfest. Deswegen fahre ich ja auch hin. Ich finde das einen ganz tollen Ort, weil selbst ein Festival mit 1000 Leuten um dich herum kann ein Rückzugsort sein. Ich ziehe mich auf diese Waldlichtung zurück. Ich habe lauter Gleichgesinnte um mich herum. Wir haben gemeinsam Spaß bei etwas, was eigentlich ganz easy ist, nämlich Musik. Und heute scheint sogar die Sonne, also es wird auch ein toller Tag werden. Und das ist für mich erholsam. Das ist ein Rückzugsort. Ich muss mal nicht mit dem Alltag kämpfen. Ich muss mal nicht mich um 1000 Sachen kümmern. Ich darf einfach da sein, Musik genießen, Spaß haben, mich unterhalten. Das ist Rückzug für mich.
Ja, da hast du wirklich einen guten Rückzugsplan für dieses Wochenende. Wow, super.
Ja, das stimmt. Das Einzige ist eben, es wird ein bisschen spät jedes Mal. Also die letzte Band, die spielt immer so bis 1 und wenn ich dann heimfahre, dann ist es 2 und dann bin ich so überdreht, dass ich sowieso nicht mehr schlafen kann. Aber es macht nichts. Also das ist so, nichts gibt es umsonst im Leben. Also auch ein Festival muss man auch ein bisschen investieren, ein bisschen Energie. Aber das Gefühl bleibt trotzdem, ich war mal raus, ich war mal eher bei dem, was mich sonst noch so interessiert. Ich war mal wieder in einem Bereich, der sonst vielleicht zu kurz kommt.
Und du hast in der Nacht direkt so viel Energie, dass du am nächsten Morgen mit mir zusammen den Podcast, die neue Podcast-Folge aufnehmen kannst.
Ja, das stimmt, das stimmt. Und vielleicht irgendwann gehen wir mal gemeinsam auf das Festival, dann lernst du mal was übers Leben und die Musik.
Sehr gut, ich komme mit. Cool.
Genau, Katrin. Also, jetzt habe ich von mir erzählt, jetzt frage ich natürlich dich, was ist dein Moment der Woche, was hast du erlebt?
Ja, ich habe im Rahmen meiner Hospizbegleitung kürzlich eine Anfrage für eine Nachtwache bekommen. Es war das erste Mal, also ich hatte vorher schon verschiedene Sitzwachen. Sitzwache heißt bei einem zu begleitenden oder zu einer zu begleitenden Person eben am Bett sitzen, da sein, Sicherheit vermitteln, im Wesentlichen von außen betrachtet erstmal nichts tun sozusagen. Und ich hatte schon mehrere Sitzwachen, aber ich hatte noch keine nächtliche Sitzwache. Also eine Nachtwache ist quasi eine Sitzwache in der Nacht oder über die Nacht, dass die Person in der Nacht eben nicht alleine ist oder jemanden bei sich hat. Und im Nachhinein zu dieser Nachtwache, also ich habe das auch über meinen Instagram-Kanal Finity dort ein bisschen geteilt und habe meine Community teilhaben lassen. Und da haben mich dann zwei Feedbacks erreicht, die mich ja schon ein bisschen auch nachdenklich gemacht haben. Und zwar das eine Feedback war, dass mir eine Person geschrieben hat, ich glaube, ich hätte wahrscheinlich die ganze Nachtwache durchgeheult. Und die andere Person hat mir geschrieben, sie hat die letzten oder ja, glaube die letzten Tage oft daran gedacht oder auch sich wahrscheinlich durch mich und meine Nachtwache da ein bisschen erinnert gefühlt, wie sie am Bett von ihrem Vater im Krankenhaus saß, als er im Sterben lag, und hat mir dann auch geschrieben, also als Frage formuliert, ob es leichter ist, einen Fremden zu begleiten als ein Familienmitglied, also ob es diesen Abstand braucht. Und das ist so jetzt mein Gedanke für den Moment der Woche, deswegen passt es für mich jetzt auch gut zu unserem heutigen Thema, weil es für mich das Thema eben auch Abgrenzung, Grenze ziehen ist und die Kombination aus meiner Rolle, also in welcher Rolle bin ich da? Bin ich jetzt da als Hospizbegleiterin und sitze am Bett einer fremden Person, oder bin ich zum Beispiel als Tochter da, als Lebenspartnerin, als Nichte, als Schwester oder nur so? Also irgendwie ist ja jedes Beziehungsgeflecht immer irgendwie so ein bisschen ein anderes, in dem ich mit einer Person stehe oder mich befinde. Und der zweite Teil quasi der Kombination neben der Rolle ist für mich dann auch der Auftrag. Also was ist der Auftrag, mit dem ich dort bin, und wie kann ich innerhalb von diesem Auftrag dann auch sozusagen für mich einen kleinen Rückzugsort in mir wiederfinden, um einfach mit der Situation umgehen zu können, dass mich vielleicht meine Emotionen da jetzt nicht überwältigen, wobei ich natürlich auch in der Hospizbegleiterausbildung da einfach ein gewisses Toolset auch mitbekommen habe, aber eben auch so das Thema, ja, Grenzen setzen, wo ist die Grenze der anderen Person und wo ist meine Grenze, genau.
Ja, das stelle ich mir gar nicht so leicht vor, und die beiden Feedbacks, die du bekommen hast, die kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Also, dass man eigentlich am liebsten heulen würde, das verstehe ich total, und auch wenn man am Sterbebett eigentlich der eigenen Eltern steht, das habe ich auch erlebt, das ist nicht einfach. Und die Frage ist natürlich dort auch, klar, ich brauche auch dort eine Grenze, aber eigentlich habe ich da keine mehr. Und vielleicht ist es halt einfach so eine extreme Situation, und ist auch wichtig, das mal zu erleben, dass sich da was auflöst oder dass man da wirklich vollkommen da ist. Das finde ich echt ganz, ganz, wie soll man sagen, wichtiges und großes Thema. Ich finde es deswegen ja nochmal so gut, dass du das auch tust. Und ich finde da noch einen zweiten Aspekt eigentlich ganz interessant, ist die Nacht. Also die Nachtwache.
Mhm. Ja.
Und das ist lustig, weil ja auch auf einem Festival ist ja auch viel in der Nacht. Also da kommen immer die Headliner, ja, da ist erst richtig was los. Und zum Beispiel bei mir ist es so, ich wäre immer in der Dämmerung müde. Also in der Abenddämmerung. Klar, also was ist der Grund, dass man müde wird? Es ist ein Zeichen, dass du dich erholen sollst oder dass jetzt eine andere Tagesphase beginnt. Und deswegen auch die Nachtwache ist nochmal was anders, glaube ich, als eine Tagwache. Also weil die Nacht, die schließt uns so ein, ja, da ist vieles andere ausgeblendet. Da kommt auch manchmal was Negatives, Unangenehmes hoch, vielleicht eine Verzweiflung oder eine Angst. Aber es ist auch ein Ort von Wünschen und von Träumen und von Zauber. Und das finde ich jetzt auch eine ganz interessante Parallele. Ja, es sind zwei völlig unterschiedliche Lebenssituationen. Also ich gehe dahin, um zu feiern. Du gehst dahin, um jemanden wirklich zu begleiten in einer Ausnahmesituation. Aber trotzdem dieses Nachtgefühl auch mal wieder stehen zu lassen und zu akzeptieren und das nicht wegzublenden und immer im selben Aktivitätsmodus zu sein, das finde ich auch ganz toll.
Ja, also ich habe die Nacht wirklich irgendwie auch so ganz speziell wahrgenommen. Also jetzt natürlich auch ob der Situation, wie du sagst, das ist jetzt auch nicht, was man irgendwie jeden Tag macht natürlich, beziehungsweise so ein Ehrenamt zu haben, das ist ja auch so ein bisschen eben meine Mission, dass ich ja meine Instagram-Community oder auch mein Umfeld da gerne teilhaben lasse und das einfach auch nach außen trage, weil ich finde, dass das was ganz Wichtiges ist, dass man da auch ein bisschen mehr Einblick gewährt oder bekommt in was man sonst jetzt im Alltag ja eigentlich nicht so stattfinden lässt. Aber ich saß dann so eben, das war ein Klinikum, es war die Palliativstation, und ich saß da und es war in der Nacht wirklich alles wie so eingehüllt in so einer Blase tatsächlich. Also man kann sich's vorstellen, nachts ist natürlich auch in einem Klinikum viel weniger los, auf der Station, auf dem Flur. Es gibt vielleicht nur eine oder zwei Nachtschwestern oder Pfleger dort. Es ist nicht so viel Gewusel und es war so ganz ruhig und genau, so das Gegenteil von dem, was du gerade beschrieben hast, wenn man in der Nacht rausgeht, um zu feiern, war das eigentlich so der Rückzug in eine Blase, die ja irgendwie wieder so was ganz Heiliges irgendwie plötzlich auch war. Und ja, genau.
Ja, das ist bestimmt so. Und da eben ist es so wichtig, das mal wieder zu akzeptieren, dass es wirklich Nacht ist, also nicht immer hell und noch was streamen und noch was anschauen und noch was tun. Also, sondern wirklich das als einen besonderen Ort zu sehen und das ganz bewusst auch vom Alltag zu trennen. Das finde ich so ganz wichtig. Und ich denke, das ist so der erste Rückzugstipp. Also, sich wirklich diese Orte zu kreieren oder die bewusst wahrzunehmen, wo ich eben nicht im Alltag bin und immer nur im Machen bin. Und das gibt's ja eben in alle Richtungen, bei dir, bei mir. Also, es ist ganz unterschiedlich, aber dieses Akzeptieren, diesen Tag-Nacht-Rhythmus, das finde ich schon mal eine ganz, ganz gute Idee. Und das wäre vielleicht so ein Moment, wo wir auch nochmal drüber nachdenken könnten, eben, wie kann ich mich denn eigentlich abgrenzen oder wie kann ich denn Rückzugsorte finden? Jetzt haben wir gerade mal so ein, mit der Nacht schon mal was gefunden, das ist die Zeit. Also ich kann mich zeitlich abgrenzen. Vielleicht hast du auch noch eine Idee, Katrin, wie man sich zeitlich mal abgrenzen kann, um wieder zu sich zu finden. Zeitlich ist zum Beispiel, dass du deine Tagesrhythmen kennst, dass du sagst, wo bin ich produktiv, wo bin ich müde und dann bin ich auch müde, ja. Oder sowas, ja. Oder ich suche mir Zeiten, wo ich bewusst Freunde treffe oder sowas.
Ja. Okay. Ja, zeitliche Abgrenzung. Also ich befinde mich ja gerade in der beruflichen Auszeit. Das hatten wir in der letzten Episode geteilt. Und so ein bisschen zur Planung, um da reinzukommen, habe ich mir für mich wirklich auch überlegt, wie möchte ich denn meine Zeit gestalten? Also jetzt nicht die Zeit der beruflichen Auszeit, sondern auch die Tageszeit. Also was möchte ich in der Früh tun? Was habe ich dann vielleicht im Tagesverlauf? Oder habe ich bestimmte Unternehmungen, Hobbys, die ich in der Zeit gerne erleben möchte? Und wie plane ich mir das, also ohne jetzt irgendwie ganz konkreten Plan aufzustellen oder eine To-Do-Liste zu machen. Aber ich habe für mich beispielsweise herausgefunden, dass wenn ich wirklich eine Kopfarbeit machen möchte, also tatsächlich irgendwas kreieren oder über was nachdenken, was konzipieren oder auch eben für Finitiv was zu tun, dass mir das wahnsinnig gut fällt oder leicht fällt und ich das gut tun kann, wenn ich das in der Früh mache. Da ist mein Kopf ganz frisch und Dinge, die dann, Unternehmungen mit Freunden sind oder wenn ich in der Stadt was besorgen muss, dann habe ich mir das jetzt bewusst auf den Nachmittag gelegt, weil da weiß ich, da ist irgendwie mein Kopf einfach nicht mehr so aufnahmefähig. Und so habe ich es für mich jetzt ein bisschen strukturiert, was mir jetzt in den Wochen, die schon vergangen sind, eigentlich ganz gut getan hat. Also so die Tageszeiten der, ich nenne es mal Leistung in Anführungszeichen und der Erholung beziehungsweise dann auch so kleine Pausen rein zu strukturieren in den Tag.
Ja, das finde ich wichtig, die Pausen. Und das unterscheidet es, glaube ich, auch von dieser Selbstoptimierung, wo man immer aus jedem Tag maximal viel rauspressen will. Also klar, ich kann 16 Stunden durchpowern. Das heißt, ich kann es eigentlich nicht mehr. Konnte ich mal früher, will ich auch gar nicht mehr. Und es geht darum, die Pausen einzuplanen. Aber es geht eben auch darum, wirklich Zeiten für sich am Tag zu schaffen. Und wenn es mal nur 5 Minuten oder 10 Minuten sind, wo ich Dinge tue, die mir wirklich gut tun, also wo ich eben nicht für andere immer da sein muss oder bestimmte Pflichten erledige, sondern etwas, wo ich mir denke, ah, das könnte ich gut brauchen, das tut mir gut, das erholt mich. Da gibt's ja dieses schöne Stichwort Dating myself. Was mache ich auf einem Date? Also ich bin freundlich und nett, hoffe ich mal.
Ich hoffe auch.
Ja. Und vor allem aber interessiere ich mich natürlich für mein Gegenüber. Und wenn ich mich selber date, ist es der Moment, wo ich mal anfange zu fragen, okay, wie geht's mir eigentlich gerade? Was machst du eigentlich gerade? Was wünschst du dir eigentlich gerade? Du trittst quasi mit dir mal ins Gespräch und tust dir vielleicht auch was Gutes. Und das sind die kleinen Dinge. Also das, du trinkst einen Kaffee in Ruhe oder sowas. Ja, du gehst mal ein bisschen vor die Türe.
Setzt dich in den Garten und hörst mal den Vögeln beim Zwitschern zu beispielsweise. Das mache ich ganz gerne, ja.
Genau, setz dich in den Garten und von dir weiß ich ja auch, wenn du unterwegs bist, du nimmst gerne mal was aus der Natur mit.
Ja.
Genau, das kann man dann immer auch auf Instagram bewundern. Also ein Zweig, ein Blatt, ein Ast, eine Blüte.
Das finde ich Stein, auch ganz gut. Genau.
Ja, ein Stein, ja super.
Eben, ich finde find in letzter Zeit auffällig viele Steine mit einer ganz geraden Ader. Oder wie nennt man das in Steinen? Also so.
Glaub schon, ja.
So, genau. Ja. Wer weiß warum.
Ja, vielleicht eine Erinnerung dran, den Weg weiterzugehen.
Den Weg, genau.
Der nicht immer gerade ist.
Ja.
Ja, also deswegen zeitliche Abgrenzung, glaube ich, ist ein ganz großes Thema. Und wie gesagt, es muss aus meiner Sicht nicht viel sein. Also wenn man ein bisschen Zeit sich pro Tag nimmt, dann verliert man sich halt auch nicht aus den Augen. Und meistens weiß man, ob das vielleicht gleich morgens gut tut. Also ich habe in den letzten Workshops, die ich gehalten habe, immer wieder das gehört, dass Menschen früher aufstehen, um Zeit für sich selbst zu haben. Mhm. Also dann gibt sogar Beschwerden. Also wenn, ja, mein Freund oder mein Mann, die stehen dann auch so früh auf und das ist aber ganz blöd. Ich will ja meine Ruhe haben und dann muss ich schon reden. Das verstehe ich total. Ja. Also du willst einfach mal Zeiten haben, wo du da bist und schaust, wie bin ich und ich muss nichts tun.
Ja, und es gibt ja auch ganz unterschiedliche Naturelle, ne? Oder so, wie soll ich sagen, so Persönlichkeiten irgendwie an Menschen, wie du sagst, das kann ich total nachvollziehen, irgendwie früh aufzustehen und so eine halbe Stunde zu haben, bevor im Haus das Licht angeht und irgendwie die Familie wach wird und alle das ganze Gewusel quasi losgeht, und so eine halbe Stunde zu haben, in der ich mich sammeln kann und einfach, weiß ich nicht, auch mit der ersten Tasse Kaffee vielleicht aus dem Fenster gucke und irgendwie einfach nur vor mich hinschaue und gar nichts passiert, aber so dieses Zentrieren und so einen Anker setzen für den Tag. Ja, das stimmt. Wenn dann natürlich der Partner oder die Partnerin zeitgleich aufsteht, dann gibt's da so einen gefühlten innerlichen Delay vielleicht, den man dann irgendwie auch den ganzen Tag, weiß ich nicht, unruhig versucht aufzuholen für den nächsten Tag oder so.
Ja, man kann natürlich dann einfach ganz grantig dasitzen und nichts tun und pampige Antworten geben, aber das ist auch schlecht. Vielleicht ist das der Moment, wo man dem Partner oder der Partnerin mal mitteilt, dass man sich ein halbes Stündchen wünscht zum Kaffee trinken, und wird wahrscheinlich doch auch jeder verstehen.
Oh, das ist auch ein guter Punkt jetzt, finde ich, weil wenn wir über Rückzugsräume, Rückzugsorte oder Abgrenzung sprechen, finde ich, darf man auch immer sich selber daran erinnern, dass man es artikulieren kann, also dass man das auch kommunizieren muss, ne? Also wie du gerade sagst, wenn ich das Bedürfnis früh habe, aber es niemandem sage, also mein Umfeld nicht informiere, und dann aber in mich hinein grantig bin, dann steht mir das total zu, dass ich grantig sein darf. Aber natürlich, ja, also ich sollte es nicht auf andere projizieren, meine Grantigkeit, sondern sollte dann wirklich vielleicht ins Gespräch, in den Austausch gehen und sagen, hey, mir wäre es jetzt total wichtig, früh irgendwie ein bisschen Zeit zu haben. Du kannst zur gleichen Zeit aufstehen, aber ich gehe in den Raum, und wenn ich da bin, dann weißt du, ich brauche einfach vielleicht meine Zeit ein bisschen, oder als Frage formulieren, wie denkst du, wie können wir das gestalten? Weil man kann nicht immer irgendwie eine komplette Stunde vielleicht vor dem Partner oder der Partnerin aufstehen. Aber es drüber sprechen, es kommunizieren, ja.
Ja. Nee, man kann eine Frage formulieren oder einen Wunsch eben aussprechen.
Ja, das ist immer gut.
Wünschen darf man sich immer etwas. Ja. Bei der zeitlichen Abgrenzung gibt es auch noch ein klassisches Thema. Ja, also wir haben ja auch, wenn wir etwas erledigen wollen oder wenn wir etwas arbeiten wollen, brauchen wir eigentlich Phasen, wo wir konzentriert sind. Also Deep Work Phasen, wo wir mal wirklich im Flow sind, wo wir mal nicht abgelenkt sind, nicht rausgerissen werden, sondern mal richtig tief reingehen können. Und da ist es natürlich dann schon wichtig, also mal Handy weg oder Flugmodus, E-Mail-Programme zu und so weiter. Also ich kann natürlich schon im Vorfeld alle meine Ablenkungen mal ausschalten. Es ist halt immer einfacher, als ihnen zu widerstehen. Wenn es aufpoppt, wenn die Nachricht kommt, wenn es Summen vom Handy kommt, dann ist meistens schon zu spät. Man geht doch hin oder es beschäftigt einen im Hinterkopf. Also dieser einfache Tipp, also mal wirklich Zeiten zu schaffen, wo ich nur etwas arbeite oder etwas erledige und alles andere ist ausgeschaltet, hilft.
Das ist ein einfacher Tipp, der wahrscheinlich viele von unseren Hörerinnen und Hörern jetzt auch schon wieder ein bisschen unruhig werden lässt, weil ich kenne es von mir, wenn ich das Handy auf den Flugmodus stelle, weil ich einfach am Vormittag vielleicht jetzt fokussiert an der Sache arbeiten möchte oder ja auch einfach mal eine To-Do-Liste einfach abarbeite, weil ich gewisse Dinge, ne, muss ich eine E-Mail schreiben, da muss ich anrufen, dort muss ich mich irgendwie um Thema XY kümmern, da mache ich das schon aus, so ich drehe dann oft mein Handy um. Also ich lasse mein Handy dann nicht auf der Rückseite liegen, sondern leg's sozusagen aufs Gesicht, wenn man so will, dass ich auch einfach es nicht aufleuchten sehe. Das habe ich mir auch manchmal so schon als kleinen Lifehack in mein Leben gepackt. Oder eben, genau, es einfach stumm schalten oder auf Flugmodus, dass man sich nicht ablenken lässt, so nach dem Motto. Heute fokussiere ich mich und dann im nächsten Moment, in der nächsten Sekunde, oh, ein Vögelchen.
Ja, klar, aber es ist auch, dass du dadurch eine Grenze ziehst, weil die anderen dich nicht erreichen in dem Augenblick. Das heißt, du sagst eigentlich umgekehrt den anderen, ich bin nicht verfügbar, und das ist aber absolut okay. Also steht nirgends geschrieben, dass du 24 Stunden am Tag verfügbar sein musst. Also deswegen, klar, einfacher Tipp, hilft, macht man trotzdem nicht.
Ja, jetzt sind wir vom Zeitlichen eigentlich auch direkt schon ein bisschen weiter zum Mentalen gekommen. Wir haben ja so 4 Punkte, die wir gerne heute mit euch so ein bisschen durchdenken wollen. Räumlich hatten wir jetzt eben schon so als Dimension, zeitlich und genau jetzt mental.
was ist mentale oder emotionale Abgrenzung? Also ganz einfach, ich gehe auf ein Metal-Festival, höre laute Musik, höre auch manchmal aggressive Musik und lasse dabei mal meinen Gefühlen freien Lauf. Dann ist es auch eine Form der Abgrenzung, weil ich ja normalerweise gewohnt bin, Gefühle im Hintergrund zu halten und natürlich ich bestimmte Gefühle auch nicht ungefiltert rauslassen kann. Also Wut kann ich nicht ungefiltert rauslassen. Also ich kann nicht losgehen und jemanden zusammenschlagen oder zusammenschreien. Das will ich auch gar nicht. Aber es gibt natürlich Möglichkeiten, eben das irgendwo rauszulassen. Ich habe das schon mal erzählt. Also die Valerie Kaur, eine Bürgerrechtlerin in USA, die spricht da von Safe Containern, also von sicheren Bereichen oder sicheren Orten, wo man es tun kann. Also laute Musik, ein Festival ist sicher ein Ort, wo du es mal rauslassen kannst, wo du irgendwie eigentlich auf eine spielerische und lustige Art und Weise so richtig Gas geben kannst. Und mir fällt da spontan noch Sport ein. Mhm. Vielleicht gibt es auch noch andere Bereiche, wo du mal Gefühle, sag ich mal, anerkennen und rauslassen kannst.
Ja, genau. Sport machen ist, glaube ich, so ein Klassiker, der einem direkt so ganz spontan einfällt. Mhm. Mir fällt jetzt, weil du jetzt gerade eben das Festival auch genannt hast und wir im Moment der Woche ja zwei sehr unterschiedliche Seiten der Medaille beleuchtet haben zum Thema Rückzugsräume und Abgrenzung. Ja, bei meiner Hospizbegleitung, wenn ich da sitze, dann ist das sozusagen jetzt im Vergleich zum lauten Festival natürlich wieder genau das Gegenteil. Also gerade wenn ich vielleicht eine Person habe, die nicht mehr richtig ansprechbar ist oder mit der ich dann auch nicht so richtig im Gespräch sein kann, dann gibt es da ja auch verschiedene, ich sag mal, Emotionen, in die ich mich entweder hineinfallen lassen kann, die ich annehmen kann oder die ich vielleicht dann auch einfach so beiseite schiebe. Also das passt jetzt für mich gerade auch so zum Thema mental. Also vielleicht sitze ich ja am Bett und bin irgendwie über mich erschrocken, dass ich das jetzt gerade total gut wegstecke oder so. Das kann ja auch sein. Also das, oder ich bin in dem Moment vielleicht auch erstaunt, in welcher Situation ich mich gerade überhaupt wiederfinde. So, hey, ich sitze jetzt hier. Also so eine kleine Demut oder so ein Respekt dann in dem Moment. Oder ich sitze da und bin vielleicht selber total ergriffen, egal jetzt, ob es ein Familienmitglied ist oder jemand, jemand Fremdes, den ich begleite. Aber ich bin ja auch ein Mensch, der mitfühlt. Und es kann ja dann auch sein, dass ich meine Augen mit Tränen füllen, weil ich in dem Moment einfach berührt bin und das aber total auch sein darf. Also es ist in dem Moment auch, finde ich, so ein Rückzugsort in sich selbst, um dem Gefühl zu horchen und das Gefühl auch wahrzunehmen in dem Moment.
Ja, ich stelle mir das oft gar nicht so einfach vor in deiner Situation. Es ist ja auch manchmal so eine Balance zu finden. Also weil natürlich ist es total wichtig, dass du mitfühlst und auch spürst, wie geht's dir oder wie geht's der anderen Person. Ich finde das sogar, darum geht's ja letztlich. Also Mitgefühl zu zeigen und auch Mitgefühl zu erleben. Aber wir wissen alle, dass es Momente gibt, wo es einem zu viel wird, ja, oder wo ich dann dem Gegenüber gar nicht mehr zuhören kann oder gar nicht mehr fürs Gegenüber da sein kann, weil ich selber zu viel mit mir zu kämpfen habe. Ja. Ich glaube, es macht man gar nicht so leicht, da ein Gleichgewicht herzustellen und also so, wie sagt man das, ein Fließgleichgewicht, also ja, also ich weiß nicht, wie schaffst du das?
Ja, wie schaffe ich das? Das ist eine gute Frage. Ich versuche gleich nochmal drauf einzugehen. Mir fällt jetzt nämlich gerade, oder Wie ich dir jetzt zugehört habe, kam mir jetzt wieder der Gedanke von dem zweiten Feedback nach meiner Nachtwache in den Sinn, als mir eben die eine Frau auch geschrieben hat, dass sie das eben auch nicht geschafft hat, bei ihrem, ich weiß jetzt nicht mehr, Vater oder Mutter im Krankenhaus oder am Bett dann auch beim Sterben da zu sitzen. Und es hat sich im Nachhinein dann eine ganz schöne Konversation zwischen uns ergeben. Und ich habe ihr dann auch noch zurückgeschrieben, dass ich es sehr gut finde, dass sie tatsächlich diese Grenze an sich wahrgenommen hat. Und natürlich kommen dann auch Vorwürfe. Ne? Ich schaffe es jetzt nicht, bei meiner Familie vielleicht bis zum letzten Atemzug dabei bleiben zu können. Ich kann es nicht, ich kriege das nicht hin emotional. Aber ich finde, es ist auch völlig okay. Und den Moment eben auch wieder wahrzunehmen und dann zu sagen, okay, alles, was ich vielleicht jetzt noch sagen möchte oder ich selber fühlen möchte oder so, das mache ich jetzt bis zu diesem Punkt, aber jetzt ziehe ich für mich die Grenze und muss jetzt sozusagen die Situation verlassen, weil sonst tut es mir nicht gut. Ja, das War jetzt gerade noch ein Gedanke, der mir kam.
Das ist ein guter Gedanke, also dieses, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Das kann ich aber doch nur machen oder tun, wenn ich es einmal gefühlt habe. Ja. Also wenn ich fühle, wo ich an meine Grenzen komme oder wenn ich fühle, was ist denn da an Emotion oder an Gefühl. Und insofern, ich sehe das genauso wie du, jeder darf Grenzen ziehen. Und auch das Feedback sagt es, ich konnte das nicht, ja. Aber es steht auch nirgends geschrieben, dass man es muss, sondern das ist dein persönlicher Zugang, deine persönliche Beziehung. Und wenn man sich dann quasi das auch noch in den Kopf setzt, was man vermeintlich alles tun muss, wird es ja nur noch schlimmer. Und eigentlich ist ja das der Moment, wo du sagst, okay, da ist dieses Gefühl da und das ist das Gefühl, da ist eine Grenze. Und vielleicht mit etwas Abstand kann ich die auch verstehen. Warum kommt da diese Grenze? Warum tut mir das da nicht gut? Und dann verstehe ich was über mich, über mein Leben und auch über meine Beziehung, in dem Fall zu dem Vater. Und das ist wichtig, also weil sonst bleibt es wieder alles im Untergrund und nichts ist so anstrengend und so langfristig, wie sagt man, auszehrend, wie Gefühle dauernd im Untergrund zu halten und sich keine Gefühle zu gönnen oder sich ihnen auszusetzen. Das ist viel anstrengender und viel erschöpfender, als ab und an diese Grenze aufleuchten zu sehen.
Absolut. Und ich glaube, der Punkt, an dem wir genau diese Grenze dann fühlen, ist auch ganz oft so eine Art Kipppunkt, an dem wir uns dann den Vorwurf machen und uns, wie du es gerade beschrieben hast, eben dann zusätzlich sozusagen diesen Vorwurf noch machen. Also ich habe es nicht geschafft, bei meiner Familie, bei meinem Familienmitglied, bei meinem Zugehörigen, meiner Tante, wie auch immer, dort zu bleiben und es zu erleben oder so. Aber genau, wie wir jetzt schon, glaube ich, gut deutlich gemacht haben, es geht wirklich so ums Thema, wo ist meine Grenze? Wo traue ich mich, meine Grenze zu ziehen? Weiß ich überhaupt, was meine Grenze ist? Das ist vielleicht nochmal der Punkt vorher. Und wo ist vielleicht auch die Grenze des anderen? Also möchte er das oder möchte er oder sie das nicht, dass ich vielleicht jetzt da bin oder nicht da bin? Ja,
ja, und dann sind wir bei einem unserer Lieblingsthemen, den Emotionen. Und da haben wir ja schon öfter gesagt, am Ende, jede Emotion ist ein Hinweisschild und entweder auf ein Bedürfnis, das nicht beachtet wurde, oder auch ein Wert von dir, der überschritten wurde. Und das sind immer so die Fragen, die man sich dann mit etwas Abstand auch stellen kann. Und deswegen meine ich, sind es so wichtige Fragen, weil da vielleicht ein Bedürfnis auftaucht, was du vorher noch nie gesehen hast oder was dir nicht wichtig erschien, was aber offensichtlich wichtig ist und deswegen mit so einer massiven Emotion kommt. Oder es taucht eben ein Wert von dir auf, ein bestimmter Beziehungswert oder ein bestimmter Wert, wo dir Nähe und Liebe wichtig ist und du merkst, der ist nicht verwirklicht, der ist nicht da. Und es ist aber wichtig, das anzuerkennen. Und ja, Emotionen als Hinweise zu sehen, fällt einem nicht leicht, aber ist der gesunde Weg.
Und der schwierigste gefühlt, den wir alle ja nicht so gelernt Intus haben. Ja.
Bei den Emotionen oder beim mentalen Rückzug, da möchte ich noch was sagen. Und zwar, das finde ich, ist schon heutzutage einfach das wirklich Schlimme, dass du den ganzen Tag mit Nachrichten bombardiert wirst, wenn du das zulässt. Und wir lassen das oft zu, halt über Apps und Internet und so weiter. Und es ist schon so, dass sehr viel an Nachrichten einfach über Angst und Empörung gespielt werden. Angst und Empörung verkauft sich gut. Das sind aber wirklich zwei Emotionen, die in uns geweckt werden, die auch wirklich hart sind. Also das ist auch die Gemeinheit, weil du eigentlich den ganzen Tag eben wird bei dir Angst und Empörung getriggert. Aber es wird selten Freude oder Mitgefühl oder sonst etwas anders getriggert. Und ein Teil, finde ich, des mentalen oder emotionalen Rückzugs kann natürlich schon sein, sich auch mal aus diesem Dauerstream von wirklich, wie soll man sagen, Clickbaiting und so weiter, also von schnellen Nachrichten mal rauszuziehen. Man klingt dann immer wie die eigene Oma oder der eigene Opa, aber es ist echt so, dass du heute so dich wirklich selber kümmern musst, dass du Grenzen da auch aufbaust, weil die wollen nur deine Aufmerksamkeit. Aber du musst nicht jede Sekunde deines Lebens dich mit allen Problemen dieser Welt dauerhaft auseinandersetzen. Ne? Und da gibt's ja das schöne Wort vom Doomscrolling. Das heißt, es ist eigentlich kein schönes Wort, aber es trifft's ganz gut, dass halt je mehr du dich da durchklickst und je mehr du suchst, desto mehr hast du das Gefühl, die Welt geht unter und du gehst mit. Auch da, deswegen ist es wichtig, mental-emotionale Abgrenzung eben sich nicht diesem Dauerstrom mal auszusetzen. Schaffst du das, Katrin? Wie ist es bei dir?
Ja, also ich würde sagen, ich schaffe es ganz gut tatsächlich. Ja, wie vorhin gesagt, also wenn ich Phasen habe, wo ich mich einfach konzentrieren mag, wo ich sage, okay, jetzt ist es mir wichtig, mich irgendwie auf was Bestimmtes zu fokussieren, dann genau, schaue ich, dass ich irgendwie das Handy leise habe, dass ich es vielleicht weglege, dass ich echt mal vielleicht so viel Mut aufbringe und es einfach in den anderen Raum trage und mir genehmige, dass irgendwie, weiß nicht, 1 bis 2 Stunden meine Existenz in diesem Gerät irgendwie mal kurz woanders sich befindet. Oder so, ja, so ganz einfache kleine Dinge irgendwie wie, weiß ich nicht, im Mail-Programm diesen automatischen Banner, den habe ich mir zum Beispiel ausgestellt, der mir permanent sagt, bing, es ist eine neue E-Mail eingetroffen oder bing, jetzt ist wieder eine da und so weiter. Ich habe mir das einfach ausgestellt, weil es stresst mich persönlich wahnsinnig arg. Ich bin ja sozusagen Herr oder Frau meiner Dinge und kann ja in das E-Mail-Postfach gucken und sehe ja dann, jetzt gucke ich aktiv, jetzt sehe ich, es ist eine E-Mail reingekommen, ich kann sie bearbeiten oder ich kann die zweite, die auch noch zusätzlich mit reinkam, bearbeiten, aber ich habe nicht dieses, wie du es vorhin beschrieben hast, so dieses von außen, dass mich das alles irgendwie so überwältigt dann auch und ja.
Also ich habe einfach versucht, nur noch Startseiten zu haben, wo keine Nachrichten sind.
Oh, auch gut.
Also wenn ich einen Browser aufmache, also hat man ja oft eine Startseite und dann leuchtet einem schon wieder irgendeine x-beliebige Nachricht entgegen und denke mir, wieso genau jetzt? Ich wollte eigentlich was anders machen. Drum mache ich ja den Browser auf. Und das hilft. Ich habe jetzt eine Startseite, wo die neuesten PlayStation-Spiele dabei sind. Das lese ich dann ganz gern oder lass mich dadurch ablenken. Das tut mir eher gut. Und ich finde das absolut legitim, also dass man auch mal in so eine Richtung geht. Und
jetzt fällt mir an der Stelle ein, es gibt, also weil du jetzt gesagt hast, keine Startseite mit Nachrichten. Es gibt inzwischen ja auch einige Dienste oder Angebote im Internet, die bewusst auf gute Nachrichten gehen. Vielleicht ist das ja auch nochmal ein guter Impuls, den ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, euch auch mitnehmen könnt, wenn ihr vielleicht doch irgendwie Nachrichtenfreak seid, dann geht mal auf die Suche. Es gibt da eben auch Dienste, die sich bewusst oder ganz gezielt auf gute Nachrichten beziehen. Vielleicht ist das auch ein Tipp für eine ganz alternative Startseite.
Das Blöde an den negativen Nachrichten ist ja auch, dass sie einem, wie soll man sagen, klar machen, dass man im selben Augenblick hilflos ist. Also es wird Angst getriggert, es wird Empörung getriggert und gleichzeitig kann ich sowieso nichts tun. Das ist dann das dritte Gefühl, die Hilflosigkeit. Und dann denke ich mir immer, wieso soll ich morgens, wenn ich das Internet benutze, weil ich irgendwas tun will, genau diese drei Gefühle haben, dann denke ich mir, nö, also so will ich nicht leben und es ist auch nicht wert. Also ich schalte mich ja nicht dauerhaft aus der Welt aus, ich engagiere mich in vielen Bereichen, aber bewusster und klarer und es gibt natürlich immer Bereiche, wo ich mich aktiv für etwas einsetzen kann und mit Sicherheit die Welt ein Stückchen besser machen kann, aber nicht, indem ich halt die ganze Zeit mich bombardieren lasse von seltsamen Dingen. Also das sollte man, finde ich, einfach versuchen, irgendwie wegzulassen, wegzuschieben. Ja. Emotionen, mental, ja. Vorbilder sind da noch ein Thema. Also klingt auch, Vorbilder, wir hatten noch Vorbilder. Ich wurde mit Vorbildern konfrontiert, weil ein Held meiner Jugend, Bob Geldof, war letztes Wochenende in Freising, also in der Nähe, wo ich wohne. Und das ist fast unvorstellbar. Also das ist ja eigentlich ein weltberühmter Mensch, mittlerweile 71 Jahre alt. Und der wurde da eingeladen und hat ein Konzert gegeben. Das war toll. Und ich habe ihn zum ersten Mal in meinem Leben gesehen. 1984, da war ich 15 Jahre alt, hat er das Live Aid Konzert initiiert. Also die erste große Benefizinitiative, damals noch im Fernsehen, wo halt eben weltweit Musiker und Stars Geld gesammelt haben, um den Hunger in der Welt zu beenden. Das fand ich total toll damals, finde ich auch heute noch toll. Und der hatte dann 1987 auch seine Biografie geschrieben, ist That It, heißt die. Da war er 35, denke ich mir auch cool, mit 35 Jahren seine Biografie schreiben. Aber er fragt ja auch, war es das schon? Das war es zum Glück nicht, also er ist jetzt 71. Und für mich war das toll, ihn zum allerersten Mal in meinem Leben live zu sehen und nochmal zurückzugehen in meine Jugend. Und eine der klassischen Fragen im Coaching oder in der Beratung ist tatsächlich die Frage nach deinen Kindheitshelden oder auch nach deinen Jugendhelden und Heldinnen. Und man schiebt es irgendwann im Laufe des Erwachsenenlebens beiseite, weil man muss ja und man ist erwachsen und so weiter und so weiter. Aber tatsächlich die meisten Leute, die dann anfangen davon zu erzählen, ich ja auch gerade, die kriegen ein bisschen leuchtende Augen und man merkt, da war mal was. Man wollte mal. Man hat sich für etwas begeistern können. Und das wieder zu entdecken, das wäre eine tolle Sache. Und das ist auch für mich mentaler, emotionaler Rückzug. Zurückzukehren zu dem, was einen eigentlich begeistert oder was du vielleicht wirklich in deinem Leben gerne mal machen wolltest. Insofern, also hier Bob Geldof, großes Vorbild, live gesehen. Also man merkt, ich könnte jetzt noch davon erzählen.
Ja, und ich könnte dir auch noch super lange jetzt zuhören. Ich spüre förmlich dein Leuchten in deiner Erinnerung. Ja, genau. Ja, dann fehlt uns jetzt noch die vierte Dimension unserer Rückzugsräume, nämlich der soziale Rückzugsraum. Gerhard, kannst du uns kurz irgendwie erklären, was ein sozialer Rückzugsraum ist oder wie ich mir das vorstellen kann?
Ja, das Lustige ist, dass es eigentlich gar kein Rückzug ist, sondern eher das Gegenteil, dass du dich nämlich irgendwo hinbegibst, wo es sozial ist.
Genau, andersrum.
Also sprich, wo andere Leute sind. Aber es ist dann ein Rückzugsraum, wenn du mal was tust, was du sonst eher nicht tust. Und es ist ein Rückzugsraum, wenn du was tust, was zum Beispiel dein Partner oder Partnerin oder Freunde auch nicht tun. Also wo du ein eigenes Feld für dich entdeckst. Wir können ja mal versuchen, Beispiele dafür zu finden. Mhm. Also klassisches Beispiel ist, ich gehe in Karate, meine Frau geht in Yoga. Dann haben wir beide verschiedene soziale Umfelder, die uns gut tun. Und das ist für uns ein eigener Rückzugsraum. Vielleicht hast du auch noch eine Idee.
Mir fallen jetzt gerade spontan die Coworking Spaces ein, die gerade ja auch immer populärer werden und teilweise auch in den Städten immer mehr werden. Oder? Passt das so? Ist das ein Beispiel dafür, oder?
Stimmt,
für soziale Rückzugsräume.
Klar.
Weil Coworking Spaces sind ja eigentlich ganz schön so zum Sein in der Gesellschaft, zum Ideen teilen, zum Impulsen bekommen. Vielleicht hat man auch ein eigenes Thema, was man dort zeigen möchte oder auch so das Thema Networken, Feedback einholen, so in die Richtung, glaube ich. Das ist vielleicht auch ganz gut. Aber es ist wahrscheinlich auch so eine gute Ambivalenz wieder bei dem Beispiel auch dabei, weil so ein Coworking Space, also es gibt ja auch Rückzugsräume dort wiederum in Form von einem Raum mit einer Tür, die schließen kann, aber auch eben so ein bisschen einem offenen Bereich, wo es vielleicht auch mal ganz schnell laut und wild wird, weil ganz viele Ideen da sind oder.
Der spannende Gedanke ist ja eben, du kannst dich zurückziehen, indem du dich wirklich zurückziehst, Tür zu und so weiter, alle Schilder hoch, bitte lass mich in Ruhe. Und es tut gut und das ist absolut super. Und du kannst dich zurückziehen, indem du ganz bewusst unter Leute gehst. Das ist halt das Lustige oder das Irre. Also um mal wieder auf mein Festival zu kommen, wenn ich jetzt dann rausfahre, mich dort auf eine Bierbank setze, dann werde ich ins Gespräch kommen mit irgendwelchen x-beliebigen Menschen. Aber wir haben alle ein gemeinsames Thema. Wir reden halt über die Musik, die da gerade stattfindet. Und ich bin wieder in einem komplett anderen Bereich, aber es ist sozial. Und das tut mir wahnsinnig gut. Das sind Leute, mit denen habe ich sonst nie was zu tun. Die werde ich auch noch im Festival nicht mehr wiedersehen. Aber in dem Augenblick, zack, es entsteht was anderes. Und das ist für mich auch Rückzug und Erholung.
Ja, genau. Unter Gleichgesinnten sein, während man ein gemeinsames Thema teilt und gleichzeitig einen Rückzug hat. Ne? Also Rückzug dann aus dem sonstigen Alltag.
Aus dem, was du sonst machst. Ja. Genau, was du halt sonst machen musst oder was du deinen Alltag, genau, aus deiner Routine. Einfach, das ist ja auch was Schönes, weil man merkt, dass andere Menschen einen nicht immer nur nerven, sondern im Gegenteil, meistens ist es sehr schön mit anderen Menschen und das ist auch ganz wichtig, das mal wieder zu erleben, dass man eben einfach auch spontan und easy in Kontakt kommt und Spaß hat und einfach was gemeinsam erleben.
Ja, und selbst wenn die anderen Menschen einen nerven, dann habe ich ja auch wieder die Möglichkeit, meine Grenze zu ziehen und die auch nicht zu missachten, sondern sie wahrzunehmen und eben zu gucken, mag ich jetzt vielleicht lieber in meiner Höhle sein und mag entspannt in meinem eigenen Tempo vor mich hin werkeln, also jetzt in einem Coworking-Space vielleicht vor mich hin werkeln oder ich bleibe auch einfach bewusst zu Hause, während meine restliche Familie an dem Tag ausschwirrt ins Büro, in Kitas, in wie auch immer. Oder lasse ich mich jetzt irgendwie in den Trubel hineinziehen, weil ich das jetzt gerade möchte.
Ja, Höhle ist auch so ein tolles Stichwort. Es passt nochmal irgendwie zur räumlichen Abgrenzung. Und es gibt es auch bei der Burnout-Prävention oder auch letztlich bei der Behandlung so die Frage, hast du denn einen räumlichen Rückzugsort? Und oft hat man den nicht so, ja, weil Wohnung ist klein oder man ist Familie geworden und man ist so gewohnt, dass man sich immer in Art Gemeinschaftsräumen aufhält. Und wenn man jetzt nicht den Luxus hat, eben einen eigenen Raum oder ein eigenes Zimmer zu haben, dann ist es manchmal halt der einfachste Tipp, häng ein Schild an die Tür in dem Raum, wo du bist und schreib drauf, bitte nicht stören, in einer halben Stunde geht's wieder. Also das kann auch helfen. Also diese Höhle, die braucht man wirklich manchmal. Und man kann die sich kreieren, indem man einfach ein Hinweisschild an die Tür macht. Bitte stör mich nicht, ich brauche gerade Zeit. Danach bin ich wieder fröhlich und munter, bin ich wieder da. Kannst du auch selber malen, ist besonders lustig, es ist eine schöne Idee und hilft einem und ist vielleicht ein erster Schritt sogar so zu dem Thema eben Grenzen ziehen. Also wie kann ich das, darf ich das und weiß nicht, ist ja immer so ein schwieriges Thema, wenn man mal Nein sagt oder Stopp sagt.
Ja, aber so kann man, finde ich, ganz gut üben, eben auch ein bisschen Schildkröte sein. So, denn den Panzer, stelle ich mir jetzt gerade so vor, es ist eben das Schild, was du gerade beschrieben hast. Und dann darf man sich auch in seinen Panzer zurückziehen und eben genau in seiner kleinen Höhle sein. Egal, was man da tut, ob man entspannt, erholt, meditiert, arbeitet, Ideen hat oder schläft. Gibt ja viele Dinge, die man in seiner Höhle tun kann. Ja, schön.
Schildkröte ist auch ein tolles Bild. Also die Schildkröte oder die Höhle, der Panzer. Und es ist eben so, wir sind halt auch manchmal schutzbedürftig und wollen so ein bisschen, das kannst du immer tun. Also man hat immer ein schlechtes Gewissen, wenn man mal Nein sagt oder wenn man sagt, gerade jetzt nicht. Aber es ist wirklich wichtig. Und ich sage immer, die anderen Leute verstehen es ja. Also weil es ja jedem Menschen so geht, ja. Also man will nicht immer Nein sagen oder man will nicht sagen, geht gerade nicht oder ich bin gerade müde oder ich brauche gerade Zeit für mich selbst. Aber es versteht ja jeder, weil jeder sagt, ja, geht mir auch so.
Ja, also das
ist nur nicht so
etabliert. Und nicht jeder hat ja immer eine dauerhafte Energie oder nicht bei jeder Person ist ja dauerhaft immer der Energiemotor an, sage ich mal, ne? Also kann man sich ja auch selber die Frage stellen, irgendwie gönne ich mir nach irgendwie einem Energieschub, den ich jetzt gerade habe oder hatte, vielleicht dann auch mal eine Pause oder versuche ich irgendwie immer durchzupowern, also eben wieder so ein bisschen mal einen Schritt zurück machen und sich fragen, gönne ich mir genügend Rückzug oder hätte ich gerne ein bisschen mehr Rückzug in meinem Alltag, habe ich Raum für mich, gibt mir mein Umfeld vielleicht gar nicht den Raum, wo sehe ich trotzdem eine Möglichkeit?
Ja, es ist eben dann doch ein Entwicklungsraum. Der Rückzugsraum ist ein Entwicklungsraum, ein Wachstumsraum. Und wenn man eine Grenze zieht, wenn ich eine Grenze ziehe, dann habe ich im selben Moment auch natürlich die Möglichkeit, mal zu sagen, wer bin ich denn eigentlich oder wer will ich denn überhaupt sein? Wo will ich denn hinwachsen? Was will ich eigentlich nicht? Also ich treibe dann nicht mehr nur so, sondern kann wirklich mich mal ein bisschen klarer sehen und mich wieder neu ausrichten und eine Wachstumsrichtung für mich finden. Und das ist was Positives am Grenzen ziehen. Was kann ich geben und was will ich aber nicht geben? Es ist oft nicht so leicht, das zu finden, braucht Zeit und braucht auch mal eine gewisse Form von Stille oder Einsamkeit. Ja,
ja super. Ich habe dem gar nicht mehr hinzuzufügen. Ich würde sagen,
sprachlos. Wir sind sprachlos.
Wir sind sprachlos zurückgezogen, genau. Ja, am Ende unserer Folge haben wir ja immer eine Übung für euch. Dann würde ich sagen, kommen wir auch jetzt so langsam zur Übung. Gerhard, du hast uns heute eine schöne, passende Übung wieder mitgebracht.
Ja, ich habe eine Übung mitgebracht, die ich selber erst gelernt habe, die ich aber gut finde natürlich und die irgendwie easy ist. Und vielleicht kennst du das auch ein bisschen. Das ist eine Klopftechnik oder auch Tapping-Technik genannt. In dem Fall Emotional Freedom Technik, aber jetzt brauche ich nicht noch mehr Fremdwörter hier anhäufen. Merkt ihr einfach Klopftechnik. Die Klopftechnik ist immer eine Technik, wo du ganz leicht einen bestimmten Bereich am Körper antippst. Und wir gehen davon aus, dass es dir hilft, bestimmte Haltungen oder bestimmte Werte in dir zu verankern. Also du klopfst sozusagen bei dir, bei deinem Körper und bei deinem Unterbewusstsein an. Und durch die körperliche Empfindung geht es etwas tiefer in dich rein. Ist ganz einfach. Du kannst auch gleich mal mitmachen. Ist ganz, ganz easy. Und zwar, du nimmst von deiner Haupthand, also wenn du Rechtshänderin bist, nimmst du die rechte Hand, Zeige- und Mittelfinger. Und dann entsprechend die linke Hand, wenn du die einmal hochhältst, dann hast du den Handrücken. Und beim Handrücken kannst du einmal zwischen deine beiden äußeren Finger, also in dem Fall den kleinen Finger und den Ringfinger, fühlen. Dann spürst du in der Verlängerung der Finger auf dem Handrücken so ein bisschen deine Handknochen. Genau. Und dann bist du genau an dem Bereich und dort darfst du ganz leicht hinklopfen. Genau. So, dass du das Gefühl hast, du spürst was. Da ist ein Klopfen, da klopft etwas bei dir an. Aber nicht so, dass es dir wehtut oder dass es irgendwie verkrampft ist. Einfach mal klopfen. So, hallo, hallo. Genau. So, hört schon ein bisschen was. Super. Genau. Und man könnte noch andere Punkte im Körper berühren oder anklopfen. Das ist eine ausführlichere Übung, die werde ich demnächst auf Insight Timer posten, auf der Meditations-App, wo ich bin. Aber hier für den Moment ist es eine Übung, die du auch gerne zu Hause machen kannst und die du auch einfach in einer Minute machen kannst, mehrfach am Tag. Und du verbindest das Klopfen mit einer Affirmation. Eine Affirmation ist ein positiver Satz, ein Satz, der dir etwas erlaubt, ein Satz, der dir deinen eigenen Wert klar macht, ein Satz, der dich nach vorne schauen lässt. Und wir können als erstes einen ganz einfachen Satz nehmen, der lautet: Ich bin okay, so wie ich bin. Kennen viele von euch vielleicht. Klingt einfach, fällt uns doch oft schwer genug. Die innere Stimme sagt uns immer, ja, vielleicht bist du doch nicht ganz okay, vielleicht müsstest du noch etwas mehr machen oder hättest etwas anders tun sollen, aber lass es zu. Ich bin okay, so wie ich bin. Du sprichst diesen Satz laut aus und klopfst dabei an die Stelle. Wir machen das mal gemeinsam. Ich bin okay, so wie ich bin. Und das wiederholst du jetzt einfach einige Male mit dem Klopfen. Ich bin okay, so wie ich bin. Ich bin okay, so wie ich bin. Ich bin okay, so wie ich bin. Sehr gut. Ich probiere das Ganze nochmal mit einem zweiten Satz. Kannst du mit ganz vielen Sätzen machen. Aber ein Satz, der heute zu unserem Thema sehr gut passt, heißt: Ich darf Grenzen ziehen. Wir versuchen das nochmal gemeinsam. Du klopfst wieder deine Stelle an dem Handrücken an. Ja, genau. Und sprichst laut: Ich darf Grenzen ziehen. Ich darf Grenzen ziehen. Ich darf Grenzen ziehen. Ich darf Grenzen ziehen. Ja, schön. Also wir versuchen das noch mit einem dritten, letzten Satz. Der passt auch gut zum Thema Rückzug und zum Thema Grenzen ziehen. So ein bisschen Selbstfürsorge. Und der Satz lautet: Ich darf gut für mich sorgen. Wir probieren es gemeinsam. Du klopfst wieder auf deinen Handrücken und sprichst laut: Ich darf gut für mich sorgen. 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 Und du lässt das Klopfen ausklingen und spürst noch einen Moment in dich hinein. Und vielleicht spürst du schon, dass du ein bisschen wacher, ein bisschen aktiver bist und vielleicht auch eine positive Schwingung schon aus deinen Affirmationen, aus deinen Sätzen mitgenommen hast.
Ja, und das war's auch schon mit unserer 12. Folge über die Rückzugsräume. Wir freuen uns, wenn du uns bis hierher gelauscht hast und hoffen, dass dir die Folge gefallen hat. Lass uns gerne wissen, wenn du Feedback zur Folge hast oder deine Gedanken mit uns teilen möchtest oder manches vielleicht auch ganz anders siehst. Wir freuen uns immer über Post. Du kannst uns über Instagram erreichen, über Full Stop Forward Podcast oder über unsere eigenen Instagram-Accounts Meine Stärke und Finity. Und wenn dir diese Folge gefallen hat und du die nächste auf keinen Fall verpassen möchtest, dann abonniere gerne Full Stop Forward bei Spotify oder Apple. Ansonsten freuen wir uns natürlich auch, wenn du uns eine kleine Rezension bei Apple Podcasts hinterlässt oder uns ein Sternchen gibst bei deiner Podcast-App des Vertrauens. Ja, vielen Dank fürs Unterstützen und bis zur nächsten Folge.
Du kannst gern noch weitere Übungen auch auf Insight Timer anhören, der Meditations-App. Auf die weise ich ja auch ab und an mal hin, mache ich jetzt auch. Wenn dir die Übung gefallen hat, dann hör doch bei Insight Timer weitere Übungen von mir an. Ja, dann würde ich sagen, ist jetzt der Moment. Wir ziehen uns zurück, Katrin. Ich weiß nicht, was dein Tag bringt, aber nach meinem Rückzug fahre ich aufs Festival.
Ja, und ich werde es einfach tun wie Peter Lustig. Abschalten.
Sehr gut. Wunderbar. Na dann, bis zum nächsten Mal.